Wir wollen heute Morgen wieder eine Predigt aus dem Markus-Evangelium haben. Und ich werde gerade die Stelle lesen, wo es heute darum geht. Markus 11, 15 bis 18. Und sie kamen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel hineingegangen war, fing er an, die, welche im Tempel verkauften und kauften, hinauszutreiben und stieß die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und ließ es nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn ins Verderben bringen können, denn sie fürchteten ihn. Alles Volk nämlich erstaunte über seine Lehre. Ich habe heute Morgen etwas mitgenommen, und zwar die Salatschleudere und ein Salatblatt. Jetzt nehmen wir das dann mal ganz schön in die Mitte von dieser Salatschleudere. Und meine Frage ist, wenn wir jetzt die Salatschleudere betätigen, was passiert? Ist der immer noch schön in der Mitte? Mal probieren, man sieht es schon ein bisschen vielleicht. He? Es klebt da sehr schön am Rand. He? Und genauso ist doch das manchmal auch in unserem Leben mit Jesus. Es gibt vielleicht so Momente oder vielleicht auch Zeitabschnitte in meinem Leben, wo Jesus schön im Zentrum ist von meinem Leben, wo er wichtig ist. Und plötzlich wird er immer mehr so an den Rand gedrängt. Und irgendwo ist er vielleicht auch so am Rand von meinem Leben und etwas anderes ist viel, viel wichtiger geworden. Nun, genau das war das Problem dort im Tempel. Dort ist nicht mehr Gott im Zentrum gestanden, sondern dort waren ganz viele andere Sachen im Zentrum gewesen. Und darum hat Jesus dort einmal ein bisschen aufgeräumt und hat gewisse Sachen wieder so in die rechte Dimensionen gerückt, kann man sagen. Und mit dieser Geschichte wollen wir uns heute Morgen beschäftigen und wollen dann schauen, okay, was heisst das für uns? Für unser Leben, das wir hier in dieser Geschichte sehen. Das Thema ist, Jesus treibt die Händler aus dem Tempel. So, jetzt fangen wir an mit dem Vers 15. Dort heisst, und sie kamen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel hineingegangen war, fing er an, die, welche im Tempel verkauften und kauften, hinauszutreiben und stieß die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um. Nun, als das alles passiert ist, war kurz vor dem Passafest. Und das Passafest war eines der Pilgerfeste, also wo die Leute aus ganz Israel nach Jerusalem gegangen sind, um Gott dort anzubeten, um dort Opfer darzubringen und dort eben das Passafest zu feiern. So, und jetzt lesen wir, Jesus hat angefangen, die Wechsler und Händler aus dem Tempel rauszutreiben. Jetzt, um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir uns so ein bisschen Begebenheiten von dazumal vor Augen behalten. Ich habe hier mal einen Grundriss, also ein Modell, wie der Tempel dazumal ausgesehen hat. Wir sehen hier in der Mitte, das war das eigentliche Tempelgebäude. Da innen war das Heiligtum und das Allerheiligste. Das war der Vorhof. Dann sehen wir hier ringsum einen grossen Platz. Und der grosse Platz, das war der Fremdenvorhof oder Vorhof der Heiden. So hat man das genannt. Die Heiden haben bis zu dieser Mauer dürfen gehen und nicht weiter. Und dann sehen wir hier noch ringsum die Säulen. Das war der ganze Tempelbezirk. Da hier, das sind die Säulenhallen gewesen und genau dort sind wahrscheinlich auch die Händler und Wechsler gewesen. Die Frage ist jetzt, was haben die dort genau gemacht? Nun, es war ja so gewesen, dass die Juden für das Passafest ein Opfer haben müssen darbringen. Und damit die Leute das nicht von sich daheim schon haben müssen mitnehmen und die Reise mit dem Opfertier müssen machen, darum hat es Händler gegeben, die Tiere vor Ort verkauft haben. Also dann hat man ein Tier kaufen, hat das opfern und hat damit eben das machen, was von den Juden verlangt worden ist. Zweitens ist es so gewesen, beim Passafest mussten die Juden auch die sogenannte Tempelsteuer zahlen. Die Tempelsteuer, das ist eigentlich nie so in der Bibel festgelegt, aber es hat sich so im Laufe der Zeit hat sich das so irgendwie etabliert, dass die Juden am Passafest eine Tempelsteuer gezahlt haben. Das Problem ist nur gesehen, für die Tempelsteuer hat man nicht jede Währung dürfen brauchen. Vor allem die römischen Münzen sind nicht zugelassen gewesen. Auf den römischen Münzen ist das Bild vom Kaiser gewesen. Und die Juden haben den Kaiserkult abgelehnt als Götzendienst und darum ist es nicht zugelassen, dass eine römische Münze in den Tempel gekommen ist. Also hat es Wechsler gegeben, die Münze gewechselt haben, dass man eine Währung können brauchen konnte, die zugelassen war. Aber wir können uns ja vorstellen, die haben das nicht einfach so eins zu eins gemacht, die haben natürlich eine Gebühr drauf verlangt, oder? Dass sie etwas verdient haben. Und die Gebühr, die ist sogar relativ hoch gewesen. Gut, jetzt kann man da so einwenden und sagen, ja gut, eigentlich haben ja die Wechsler und Händler etwas Gutes gemacht. Die haben doch den Leuten ermöglicht, dass sie Opfer darbringen können. Die haben es ermöglicht, dass sie Tempelsteuer zahlen können. Das war doch etwas Gutes gewesen, was die gemacht haben. Allerdings müssen wir da noch ein paar Sachen beachten. Erstens einmal stellt sich schon die Frage, warum haben die das ausgerechnet im Tempelbezirk müssen machen? Ich meine, die hätten ihre Opfer hier außerhalb verkaufen können. Also warum ausgerechnet im Tempel? Etwas Zweites, es war ein offenes Geheimnis dazumal, dass Priester an diesen Verkäufen mitbeteiligt waren. Also die waren gewinnbeteiligt. Und da ist auch nicht alles so super gelaufen, da war viel auch Korruption im Spiel. Und darum merken wir auch, warum dass die nachher so hässig waren, wo Jesus die rausgetrieben hat. Das hat ihren Gewinn geschmälert. Und darum sind sie so hässig geworden. Und darum merken wir, da ist es ganz klar um Gewinnsucht, um Korruption gegangen. Aber die Preise auch gerade von diesen Wechseln, das hat fast eine Woche gegrenzt, aber die Leute sind denen irgendwo ausgeliefert gewesen. Also diesen Menschen, oder diesen Händler und Wechsler, ist es nicht darum gegangen, den Menschen zu dienen und ihnen ermöglichen, Gottesdienst zu feiern, sondern es ist um das gegangen, um das Geld. Und das war der Grund gewesen, warum das Jesus rausgetrieben hat. Und wir merken, Jesus hat ziemlich konsequent und klar gehandelt. Wir wissen nicht so genau, oder haben uns so die Frage gestellt, warum haben sich die Wechsler und Händler nicht gewehrt? Vielleicht hat es Jesus mit so einer Autorität gemacht, dass sie gar nicht haben können widerstehen. Jetzt, damit wir aus dieser Geschichte etwas für uns mitnehmen können, müssen wir da wie noch etwas klären. Es war so, der Tempel war dazumal der Ort, wo man Gott hat begegnen konnte. Und zwar aus dem Grund, wo Gott dort gewohnt hat. Der Tempel war der Wohnort Gottes unter den Menschen. Und bevor man eben mit ihm in Kontakt hat treten konnte, musste man ein Opfer darbringen zur Vergebung der Sünden. Und wenn man das gemacht hat, dann ist wie das, was zwischen einem und Gott gestanden ist, beiseite gewesen und wir konnten mit Gott in Kontakt treten. Und weil das ein Bedürfnis war von den Menschen dazumal, dass sie mit Gott Gemeinschaft haben können, darum sind sie immer wieder in den Tempel gekommen, haben immer wieder ein Opfer dargebracht. Jetzt, wir haben heute ja kein Tempel mehr, aber die Bibel sagt etwas im 1. Korinther 6, Vers 9. Relativ bekannter Vers, oder wisst ihr nicht, das ist der falsche Vers. 19. Entschuldigung. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst angehört? Unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Ein Tempel von Gott. Jetzt, warum ist das so? Ich habe vorhin gesagt, der Tempel ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, dann ist Gott in meinem Leben gegenwärtig. Und dann ist mein Körper, oder wir können sogar vielleicht ein bisschen erweitern und sagen, mein Leben, ein Tempel vom Heiligen Geist, ein Tempel von Gott. Jetzt, wie passiert das? Nun, der Gemeinschaft mit Gott steht immer etwas im Weg, habe ich vorher schon gesagt, und das ist die Sünde. Sünde meint, ich vertraue nicht auf Gott. Ich stelle Gott über, oder ich stelle mich über Gott, oder ich stelle Gott nicht ins Zentrum von meinem Leben. Das ist eigentlich Sünde. Und genau für das haben Juden eben ein Opfer müssen bringen. Wir müssen das nicht mehr machen, weil Jesus das Opfer ein für alle Mal gebracht hat, wo er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn ich sage, Jesus, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, wo ich dir nicht vertraut habe. Es tut mir leid, wo ich dir nicht ins Zentrum gestellt habe. Bitte, vergib mir das. Dann vergib mir Jesus. Und dann kann ich Jesus einladen in mein Leben und sagen, komm du in mein Leben. Und dann kommt er durch den Heiligen Geist in mein Leben. Und in dem Moment wird ich ein Tempel von Gott, ein Tempel vom Heiligen Geist. Und das heisst natürlich dann auch, Gott ist immer und jederzeit bei mir. So, jetzt stellt sich die Frage, was können wir daraus lernen, aus dem, was Jesus da gemacht hat, wo er da die Wechsler und Händler aus dem Tempel getrieben hat. Nun, wenn mein Körper, mein Leben ein Tempel von Gott ist, kann es manchmal sein, dass ich auch aus meinem Leben Sachen muss sozusagen austreiben, vertreiben. Und was das kann sein, das wollen wir zusammen anschauen. Es können eben Sachen sein, die uns ablenken von Gott. Das war damals mal so gewesen, die Wechsler und Händler haben die Leute abgelenkt von Gott. Sie haben abgelenkt davon, Gott anzubeten. Sie haben den Fokus auf etwas anderes gerichtet. Das ist eben mehr um Gewinn gegangen, als um etwas anderes. Und es kann auch in unserem Leben Sachen geben, die wir davon abhalten können, in Gottesdienst zu kommen und auf Gott zu hören. Es kann manchmal ein Hobby sein, das man hat. Oder? Wo einem manchmal wichtiger ist am Sonntag, lieber das, als in Gottesdienst zu kommen. Nun, ich will jetzt nicht das Gesetz aufstellen und sagen, man muss jeden Sonntag in Gottesdienst kommen. Die Bibel stellt kein so Gesetz auf, also mache ich es auch nicht. Aber man kann sich ja schon fragen, wenn mir mein Hobby ständig wichtiger ist, wie wichtig ist es mir, Gott anzubeten? Steht denn Jesus wirklich im Zentrum von unserem Leben? Natürlich kann man sagen, ja, ich kann Gott ja auf andere Art und Weise anbeten, als nur im Gottesdienst. Natürlich ist das so. Aber ich werde schon fragen, wenn wir jetzt in den Gottesdienst kommen und sagen, ja, du Gott anders anbeten, nutzen wir diese Zeit auch, genauso, wenn wir jetzt daheim sind, für Gott anzubeten. Ich denke, das ist eine Frage, das muss jeder für sich stellen. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir, ist es mir, Gott anzubeten? Und da gibt es eben Sachen, die mir eigentlich viel, viel wichtiger sind, als dass ich Gott anbeten kann. Jetzt kann das Ganze auch noch in anderer Form passieren. Anbetung soll ja nicht nur am Sonntagmorgen in dieser halben Stunde von der Lobpreiszeit passieren, sondern mein ganzes Leben soll Anbetung für Gott sein. Und die Frage ist ja, wie geht denn das? Wir können es einfach so sagen, denn wenn sichtbar wird in meinem Leben, dass Jesus in mir wohnt, dass ich ein Tempel von Gott bin, dann wird er mit meinem Leben anbetet. Also wenn man in unserem Leben kann erkennen kann, ich vertraue Gott. Auch in den Herausforderungen vom Leben, ich vertraue ihm. Wenn in meinem Leben sichtbar wird, meine Hilfe, das ist Gott. Und wenn ich irgendwo nicht mehr weiterkomme, gehe ich zu ihm. Er ist auch meine Hilfe, dass ich überhaupt das kann leben kann, was er von uns will. Denn wenn ich meine Wünsche und Sehnsüchte, die manchmal da sind, wenn ich die bei Gott stillen lasse, dann wird sichtbar, Jesus lebt in mir. Und dann wird er angebetet mit meinem Leben. Aber jetzt kann es eben genauso sein, wie man das hier bei dieser Salatschleuder gesehen hat, dass Jesus immer wieder so ein bisschen an den Rand gedrängt wird und dass andere Sachen so ein bisschen ins Zentrum rücken von meinem Leben. Und wir nehmen mal das Thema Geld. Das war ja das Thema dort im Tempo. Oder dort ist es um Geld gegangen. Wie wichtig ist mir Geld? Ich komme in eine Situation hinein, oder, wo ich mich entscheiden kann, ist es mir jetzt wichtiger, das zu, was Jesus will, oder dass ich Geld bekomme, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Geld bekomme. So einfache Sachen, oder? Zum Beispiel, ich komme zu viel Wechselgeld rausüber und ich merke es. Und dann kommt die Frage auf, was mache ich jetzt? Ich habe mal im Zusammenhang mit der Feuerwehr von der politischen Gemeinde eine Spesenentschädigung doppelt ausgezahlt bekommen. Und dann hat sich auch die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Wäre absolut legal in dem Sinn, oder? Wenn ich das einfach genommen hätte. Weil es war ja ihr Fehler gewesen. Aber wäre so richtig gewesen? Wäre dann etwas von Gottes Wesen in meinem Leben sichtbar geworden? Oder der fängt sich an zu entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger? Ist mir jetzt Gott wichtiger? Oder ist mir das Geld wichtiger? Nun, die Frage ist, was machen wir, wenn wir das feststellen? Was machen wir, wenn wir merken, okay, da ist etwas anderes im Zentrum von meinem Leben und nicht Jesus? Wenn ich vielleicht eben merke, Geld ist mir sehr wichtig geworden, oder es gibt Sachen, die mich vom Gottesdienst abhalten. Die Antwort gibt es, wie Jesus so aus dem Leben austreiben. Und wir merken, Jesus ist ziemlich radikal gewesen. Jesus ist nicht zu den Händlern und Wechslern hergegangen und gesagt, ja, also wenn es nicht viel ausmacht, könntet ihr vielleicht mit einem anderen Ort eure Ware verkaufen. Also nur wenn es nicht zu viel Umstände macht, Geld. Nein, Jesus ist radikal gewesen, alle austreiben. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Sachen um, die wir in unserem Leben merken, sie halten mich von Gott ab. Sie richten meinen Fokus weg von Gott, sie hindern mich, Gott anzubeten. Dürfen die weiter Handel treiben in meinem Leben oder vertreiben sie? Wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, heisst das, wir sind radikal. Dann entscheide ich mich, nicht Geld soll das Zentrum sein in meinem Leben, nicht mein Hobby soll mir wichtiger sein als Gottesdienst. Und das kann so weit gehen, dass ich eben das, was mich abhaltet, vor Gott zu kommen, wirklich aus dem Leben wegtun. Verkaufen, weggeben oder was auch immer. So, jetzt wollen wir zu einem zweiten Problem kommen, was es da zumal auch noch gegeben hat, was da im Text erwähnt wird. Das lesen wir im Vers 16. Und er ließ es nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Jesus hat es nicht zugelassen, dass ein Gerät, ein Gegenstand durch den Tempel gedreht worden ist. Was meint das genau? Nun, wir haben es vorher gesehen bei diesem Bild. Der Tempelbezirk war relativ gross. Und es konnte sein, dass der kürzeste Weg, wenn man von Jerusalem vom einen Punkt an den anderen wollte, der kürzeste Weg durch den Tempelbezirk durchgeführt hat. Und so ist es vorgekommen, dass Leute, die irgendetwas haben transportieren mussten, einfach den kürzesten Weg genommen haben und da durch den Tempelbezirk durchgelaufen sind. Um in den Tempelbezirk hineinzukommen, da hat man nicht müssen ein Opfer bringen oder so, das hat man erst müssen, wenn man da rein hat wollen. Aber da durchlaufen, das war kein Problem gewesen. Und darum sind die Leute zum Teil da durchgelaufen. Und wenn es da heisst, Jesus hat Kinder, dass Leute etwas durch den Tempel getragen haben, ist das nicht der Tempel, also der effektiv Tempel gemeint, sondern der ganze Tempelbezirk. Manchmal hat Wenn man vom Tempel geredet hat, hat man den ganzen Tempelbezirk eben gemeint. So, und Jesus ist das ein Dorn im Auge gesehen. Der Tempel hat damit völlig seine Funktion und Bedeutung verloren, wenn da jeder einfach durchgelatscht ist. Und wir müssen uns mal vorstellen, was da für ein Rummel ist gesehen in diesem Vorhof. Oder es war schon mal viel Pilger da gewesen, wo ja das Passafest war. Nachher waren da die Händler gewesen, die Handel getrieben haben. Nachher waren da Leute gewesen, die ständig durchgelatscht sind und ihre Waren transportiert haben. Wie hat man sich da können auf Gott ausrichten? Wie hat da eine andächtige Stimmung können entstehen? Wie hat man da so beten, wenn da so ein riesen Lärmpegel war, da gewesen, der grösser war, als er eigentlich nötig war? Und darum sagt Jesus so hier nachher auch, das Haus soll ein Betthaus sein. Er ruft den Menschen in Erinnerung, für was der Tempel eigentlich da war. Und er hat die Leute an verhindern, durch den Tempelbezirk zu durchlatschen, was nicht nötig war. Jetzt hat die Frage, wie übertragen wir das auf uns? Und wir können hier fast sagen, ja, das ist ja nicht weniger schlimm, also was da passiert ist, weil die haben ja nichts verkauft, da ist es nicht um Geld gegangen. Und trotzdem, es hat gehindert, dass sich die Leute auf Gott haben ausrichten können. Und ich denke, in unserem Leben kann es auch Sachen geben, die wir mit uns umtragen, sozusagen in unserem Tempo umtragen, die uns hindern, Gott anzubeten. Die unseren Blick wegziehen von Gott. Das kann zum Beispiel Groll und Hass auf jemanden sein. Das ist auch etwas, was wir mit uns umtragen können. Es ist vielleicht hat uns jemand enttäuscht, vielleicht hat uns jemand verletzt. Und wir tragen das Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate später noch mit uns um. Und das haltet uns davon ab, Gott anzubeten. Ob wir das wahrhaben oder nicht, das wird unseren Fokus ablenken von Gott. Immer wenn ich nämlich vor Gott komme, werde ich auch merken, das, was ich da mit mir noch umtrage, das passt nicht zu Gott. Gott will das nicht, dass ich es umtrage. Das wird mich immer ablenken von Gott. Es wird immer wieder in mir auch aufkommen, wenn ich es nicht wirklich vergeben habe. Und es wird meine Beziehung zu Gott beeinflussen. Ich habe das selber mal erlebt, dass ich mehrere Monate gebraucht habe, bis ich jemandem können vergeben. Aber das hat meine Beziehung zu Gott beeinflusst, definitiv. Das hat von ihm abgelenkt. Und es wird auch dazu führen, dass wir Gott mit unserem Leben nicht mehr anbeten, wenn es so etwas in unserem Leben gibt. Anhand von dem habe ich nämlich vermerkt, dass ich nicht wirklich vergeben habe. Ich habe vermerkt, ich habe mich von dieser Person innerlich zurückziehen. Ich habe mich dieser Person gegenüber manchmal verletzend oder auch aggressiv verhalten. Einfach, weil es nicht vergeben war. Und da war mein Leben definitiv keine Anbetung mehr für Gott. Weil ich das mit mir umgedreht habe. Weil etwas im Tempo drin war, das eigentlich dort nicht hergehört. Etwas anderes, was wir mit uns umtragen können, sind auch Sorgen. Ich meine, wenn uns etwas Sorgen macht, das hindert doch, vor Gott zu kommen. Wenn wir die Bibel lesen, oder? Ständig wird wieder ein Gedanke kommen an das, was uns Sorgen macht. Wir können nicht wirklich im Gebet vor Gott kommen oder einfach anders, wenn da die Sorge da ist, die wir mit uns umtragen. Dann werde ich ständig überlegen, wie kann ich das Problem lösen? Ich werde mir vielleicht ausmalen, was könnte alles noch passieren, wenn wir eben Sorgen machen. Jetzt hat die Frage, was ist, wenn wir so Sachen mit uns umtragen, was machen wir denn? auch da, Jesus war radikal gewesen. Jesus hat nicht einfach gesagt, ja, schau doch, dass vielleicht einfach ein bisschen weniger Gegenstände durch den Tempel gedreht wird, dann ist schon gut. Nein, keiner mehr. Und genauso sollten wir das auch tun, ich denke, ja, vielleicht okay, machen wir schon ein bisschen viel Sorgen, ein bisschen weniger, dann vielleicht schon besser. Nein, keiner mehr. Alles weg tun, was uns hindert, Gott anzubeten. Aber da kommt jetzt natürlich die Frage auf, ja, aber wie mache ich das? Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Einfach nicht sagen, Schalter kippen und jetzt machen wir keine Sorgen mehr, Schalter kippen und dann ist auch Groll und Hass weg. Wäre ja manchmal schön, wenn es so einfach wäre, aber das ist es ja nicht. Nun, wenn wir ein Tempel von Gott sind, heisst das ja auch, Gott ist ständig bei mir. Immer, jederzeit. Und dann kommt die Frage auf, muss ich mir da wirklich so Sorgen machen, dass ich kaum mir etwas anderes denken kann? Muss ich wirklich Angst haben, ich könnte zu kurz kommen? Ist es wirklich nötig, dass ich so einen Groll und Hass mit mir umtrage und mich eigentlich selber unglaublich belaste? Die Antwort ist definitiv nein. Und darum bringen wir auch unsere Sorgen zu Jesus, weil er ist ja in uns, er sieht das ja. Legen wir ihm das her. Bitten wir, dass wir können vergeben, dort wo wir sind verletzt worden. Und dass wir das können ablegen, dass wir es nicht mehr mit uns umtragen müssen. Und wir werden auch merken, wie befreiend das ist. Die Sachen mit uns umzutragen, das ist manchmal sehr, sehr belastend, sehr anstrengend und ermüdet uns selber eigentlich am meisten. Und gewinnen tun wir durch das eigentlich nicht so viel. Wenn wir es ablegen, dann ist es befreiend und wir können wieder ungestört zu Gott kommen. So, kommen wir noch zum dritten Punkt, warum das Jesus so reagiert hat. Und dazu lesen wir den Vers 17 noch einmal. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus sagt hier, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker, für alle Nationen genannt werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 56. Und spannend ist, dass hier steht, für alle Völker, für alle Nationen. Gottes Idee war es schon immer, dass Leute, die nicht zum Volk Israel gehört haben, nach Jerusalem können gehen, um dort Gott anzubeten. Und genau darum hat man auch den Fremdenvorhof oder Vorhof der Heiden gebaut, damit sie gleich zum Tempel gehen können, auch wenn sie nicht ganz reingehen können. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie das war, wenn da eben Fremde, also Heiden, solche, die nicht zum Volk Israel gehört haben, auf Jerusalem in den Tempel kommen. Das waren die Händler, oder? Müssen wir mal vorstellen, die hatten Tiere gehabt. Tauben werden erwähnt, wahrscheinlich auch Schafe und andere Tiere. Die waren wahrscheinlich nicht einfach so still da und haben gewartet, bis sie verkauft werden, sondern die haben wahrscheinlich schon mal Lärm gemacht. Dann das Geklimper von den Wechsler, oder, der da war. Dann, wo es ja mehrere Händler waren, hat wahrscheinlich jeder seine Ware abgerissen, oder? Das ist zu und her gegangen, wie auf einem Bazar dort. Dann noch die Leute, die ständig durchgelaufen sind und ihre Ware getragen haben. Wie haben da Heiden sollen vor Gott kommen können? Wie haben sie ihn sollen anbeten können? Ich meine, die Juden, oder, die haben einen Vorteil gehabt, die nachher ins Innere vom Tempel können gehen. Dort war es ein bisschen ruhiger gewesen. Aber die Heiden haben das nicht dürfen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie absurd das eigentlich ist, was da passiert ist. Gott hat eigentlich Israel berufen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und sie einladen doch auch Gott anzubeten. Das war eigentlich ihre Berufung gewesen. Und spannend ist, zur Zeit von Jesus hat es doch etliche Leute gegeben, die nicht zum Volk Israel gehört haben, die irgendwo eine Sympathie, sage ich mal, hatten für den Glauben der Juden, die irgendwie auch gemerkt haben, der Gott, den die haben, ist anders als all die Götter, die es da im Römischen Reich gegeben hat. Das ist ein Gott, der sich wirklich um einen kümmert. Das ist ein Gott, der allmächtig ist, der Schöpfer ist. Und irgendwo hat sie das angezogen. Und dann haben die zum Teil eine sehr lange Reise auf sich genommen, damit sie auf Jerusalem gehen können, um der Gott anzubeten. Aber was haben sie dort gefunden? Sie haben nicht Gott gefunden, sondern sie haben einen Bazar vorgefunden. Und wie absurd ist das eigentlich? Eigentlich hätten die Israeliten sollen die anderen Völker einladen, die Gott anbeten. Und stattdessen haben sie eigentlich gehindert dran mit ihrem Verhalten, was sie dort bei diesem Tempel an den Tag gelegt haben. Und das war der Grund, warum Jesus so heftig reagiert hat. Dass die Menschen, die extra nach Jerusalem kamen, abgehalten wurden, Gott anzubeten. Und jetzt stellen wir hier etwas fest. Nicht nur sie selber sind davon abgehalten worden, Gott anzubeten, sondern sie haben andere auch noch daran gehindert, das zu machen mit ihrem Verhalten. Und wir müssen wissen, bei uns kann genau das Gleiche passieren. Wenn es in unserem Leben Sachen gibt, die wir mit uns umtragen, die eigentlich nicht in den Tempel von Gott gehörten. Wenn es eben so Sachen gibt, die viel, viel zu wichtig sind und Jesus nicht mehr im Zentrum steht, dann halte ich andere auch davon ab, Gott anzubeten. Und die Frage ist, wie passiert das? Nun, auf der einen Seite ganz einfach damit, dass mein Leben gar nicht wirklich auf Gott herweist. Menschen um uns herum, die werden das sehen und warnen. Ich meine, wenn wir uns ständig über alles, das Hingste und Letzte Sorgen machen in unserem Leben, wie soll unser Leben ein Hinweis darauf sein, dass Gott alles in der Hand hat? Dann redet doch unser Leben eine ganz andere Sprache. Wie wollen wir zeigen, dass Gott uns vergeben will, wenn wir selber nicht vergeben? Wie soll mein Leben zeigen, dass Gott wichtig ist, wenn er es in meinem Leben selber nicht ist? Wenn das bei mir der Fall ist, dann wird die, wenn es gut kommt, andere einfach nicht unbedingt gerade motivieren, Gott nachher zu folgen. Im schlimmsten Fall wird die andere sogar davon abhalten. Wo sie dann sagen, hey, der Glaube, das ist doch Heuchelei. Dir predigen etwas anderes, als dir lebt. Und mit dieser Heuchelei will ich nichts zu tun haben. Nicht der Glaube an sich wäre eigentlich die Heuchelei, sondern unser Leben ist es. Nun, wir merken da nicht einfach sagen, hey, wie ich lebe, das geht niemand anders etwas an. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, das Evangelium vom Individualismus heute, oder? Jeder kann so leben, wie er will, solange dass er nicht das Recht von anderen irgendwo verletzt. Aber wir merken, das greift zu kurz. Das wäre so, als hätten die Wechsler und Händler gesagt, ja, lasst euch nur nicht ablenken von dem, was wir da machen. Ihr müsst doch nichts bei uns kaufen. Tut ihr ruhig Gott anbeten, aber lasst uns einfach machen. Das hat nicht funktioniert. Natürlich, wir müssen uns nicht zum Richter aufspielen über andere und den Eindruck haben, wir müssen jetzt quasi ihr Leben irgendwo reinreden und verändern. Das ist immer ein bisschen heikel. Aber es greift zu kurz, wenn ich einfach sage, hey, wie ich lebe, das geht niemand anders etwas an. Nun, ich bin überzeugt, niemand von uns möchte eigentlich andere daran hindern, vor Gott zu kommen oder Gott anzubeten. Und gleich machen wir es manchmal, ohne dass wir es wollen. Vielleicht fängt das schon in der Ehe an, mit dem Ehepartner, vielleicht gegenüber eigenen Kindern, vielleicht gegenüber Leuten in der Gemeinde, wo wir uns so verhalten und es eigentlich hindern, Gott anzubeten. Aber vielleicht auch gegenüber Leuten, die Jesus nicht kennen. Die Frage ist, sind wir wie Jesus und vertreiben die Sachen aus unserem Leben? Oder sind wir wie Priester, die sauer geworden sind? Und warum sind sie sauer geworden? Ganz einfach darum, weil sie einen Gewinn hatten von diesem Verhalten. Sie hatten Gewinn, dass da Zeug verkauft wurde, Geld gewechselt wurde, weil sie dann Gewinn sind, beteiligt waren. Und wir müssen uns bewusst sein, wir haben oft an unserem Verhalten auch einen Gewinn. Wenn unser Hobby das Wichtigste ist, wir haben einen Gewinn davon. Denn wenn wir nicht vergeben haben, irgendwo haben wir doch auch einen Gewinn. Und solange dass wir nicht parat sind, den Gewinn auch aufzugeben, solange werden wir nichts verändern. Solange werden wir die Sachen mit uns umtragen, solange werden die im Zentrum von unserem Leben stehen. Erst wenn wir von Anfang sehen, das, was Jesus gibt, ist eigentlich der viel, viel grössere Gewinn. Erst dann werde ich parat, wie das loszulassen. Und auf den Gewinn, den mein menschliches Verhalten manchmal auch mit sich bringt, zu verzichten. Und ich werde merken, bei Jesus habe ich eigentlich der viel, viel grösseren Gewinn. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder diese Variante wählen und nicht an diesem Gewinn festhalten. Und in diesem Sinne möchte ich noch eine kurze Zusammenfassung geben. Ich merke, ich habe gerade nicht weiter gedrückt. Jesus ins Zentrum stellen bedeutet, dass wir das aus unserem Leben beseitigen, was uns hindert, Gott anzubeten. Das hat Jesus gemacht, als er eben die Händler rausgetrieben hat aus dem Tempel. Man hat gesehen, da ist nicht um Gottesdienst gegangen, da ist um Gewinn, um Korruption gegangen und das ist das Problem gewesen. Man hat gesehen, unser Leben, unser Körper ist ein Tempel von Gott, vom Heiligen Geist. Und manchmal gibt es eben auch in unserem Leben so Sachen, die uns abhalten, davon Gott anzubeten. Man hat gesehen, es können Sachen sein, die uns hindern, in den Gottesdienst zu kommen, wo es Sachen gibt, die wichtiger sind. Es kann aber auch das Geld sein, wie es so da ist, was dazu führt, dass wir irgendwo mit unserem Leben einem Gott anbeten. Dann haben wir gesehen, er hat die Händler auch gehindert, Waren durch den Tempel zu tragen, weil das hat nicht durch den Tempelbezirk getragen werden. Und dann haben wir gesehen, manchmal tragen wir auch Sachen mit uns um, die eigentlich nicht in den Tempel gehörten. Groll oder Hass auf jemanden, Sorgen. Und wir haben gesehen, wenn wir uns bewusst sind, Jesus ist ja immer bei uns, wo wir ein Tempel sind, darum müssen wir uns eigentlich nicht so unnötig Sorgen machen. Und das grösste Problem an dem war, dass das Verhalten von den Händlern und Wechslern hat dazu geführt, dass andere sind davon abgehalten worden, Gott anzubeten. Und wir haben gesehen, manchmal machen wir das mit unserem Leben auch, ohne dass wir es wollen. Weil unser Leben eigentlich gar nicht mehr ein Hinweis auf Jesus ist. Darum treiben wir die Sachen aus unserem Leben, legen wir es ab, was wir mit uns herumtragen und stellen Jesus ganz neu ins Zentrum. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, wir sehen, du bist unglaublich radikal gewesen, als du das siehst, dort im Tempel. Und ich bitte dich, dass wir gleich radikal dürfen sein. Du siehst, manchmal hängen wir an diesen Sachen, die wir mit uns herumtragen, die uns so wichtig sind in unserem Leben. Du weißt, manchmal scheint das viel, viel schöner, viel, viel anziehender sein als du. Und ich möchte dich bitten, hilf uns immer wieder, das aus unserem Leben wegzutun, was uns hindert, daran dich anzubeten. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir da genauso konsequent dürfen sein. Und ich bitte dich vor allem, Herr Jesus, dass wir mit unserem Leben andere nicht davon abhalten, dich anzubeten. Weder in der Gemeinde, noch in der Familie, noch mit Leuten, die dich noch gar nicht kennen. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass unser Leben viel mehr ein Hinweis sein auf dich. Dass wir dürfen Leute lustig machen auf dich, wenn sie unser Leben sehen. Du siehst, das ist eine Herausforderung, wo wir jeden Tag drinnen stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu leben. Ich bitte dich noch einmal, dass wir das dürfen auf die Seite tun, wo ein Hindernis ist, dich anzubeten. Amen.